Seelenfutter Folge 81. Vom Dachterrassenblick und mutternackter Wahrheit. Gedichte von Fernando Pessoa und Clemens Brentano.
Was ich träume und verlasse, alles, was am End missglückt, ist wie eine Dachterrasse, die auf etwas anderes blickt, dieses andere entzückt.
Ja, was für ein Einstieg. Hallo und herzlich willkommen zu unserer 81. Folge von Seelenfutter. 81 Wochen lang machen wir dieses Projekt schon. Wir, das sind Susanne Gasowski, Autorin aus Tating, und Friedemann Magor, Pastor in Husum. Wir beide sitzen in unseren Arbeitszimmern und stellen uns immer gegenseitig Gedichte vor, die wir besprechen und dann auch mit Bibelstellen krönen, hätte ich fast gesagt. Und heute haben wir zwei Autoren, die sind ganz toll und die hatten wir noch nicht. Nach 81 Folgen, man kann es ja nicht glauben.
Ja, zumal das jetzt zwei Leute sind, die wir schon längst hätten einladen müssen. Und mindestens Clemens Brentano ist uns schon häufig begegnet, weil den kannte jemand, der mal ein gutes Gedicht geschrieben hat. So, ne? Also in unseren kleinen biografischen Anrissen kam der schon häufiger vor, aber noch kein Originaltext. Allerdings, Fernando Pessoa ist ja auch, wenn ich dich richtig verstanden habe, das totale Muss. Also für mich auf jeden Fall eine Entdeckung mal wieder. Freue mich riesig auf unsere Folge, die uns heute auf Dachterrassen führt, was auch immer das heißen mag. Naja, das lösen wir nachher auf.
Das werden wir gleich. Das lösen wir gleich auf. Ja.
Erzähl mal was.
Fernando Pessoa. Ja, also zumindest hat jeder wahrscheinlich schon mal den Namen gehört. Einer der größten Lyrikerschriftsteller Portugals, kann man sagen. Zu seinen Lebzeiten allerdings, wie so viele, ruhmlos und arm. Ist am 13. Juni 1888 in Lissabon geboren worden, als Sohn eines Staatsangestellten, hat dann seinen Vater mit 5 Jahren früh verloren. 2 Jahre später hat seine Mutter dann wieder geheiratet, und zwar den portugiesischen Konsul in Durban, Südafrika. Ja, und mit seiner Mutter und diesem portugiesischen Konsul ist er dann tatsächlich auch nach Durban gezogen mit 7 Jahren und hat dort seine Schulzeit verbracht, ist im evangelischen Kolonialgymnasium zur Schule gegangen und hat sich da durch die komplette englische Literatur gefressen, schon angefangen wohl zu schreiben, und ist 1905 mit 17 dann nach Lissabon zurückgekehrt und hat das Studium der Literaturwissenschaften aufgenommen. Ist zwar nicht beendet, aber sich von da ab wirklich mit vieler zeitgenössischer Literatur und Philosophen beschäftigt. Er hat ganz früh gewusst, dass er schreiben will, und hat sich dann für eine freie und wirklich mehr oder weniger gut bezahlte Tätigkeit als sogenannter Korrespondent verschiedener Handelshäuser in Lissabon anstellen lassen, um ein wenig Geld zu verdienen. Aber ansonsten hat er tatsächlich nur geschrieben, 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 geschrieben. Allerdings, und das ist wirklich spannend, hat er zu seinen Lebzeiten nur ein einziges Buch veröffentlicht. Der größte Teil seiner Werke ist erst nach seinem Ableben sozusagen ans Tageslicht gekommen. Und einer seiner Biografen, das fand ich irgendwie ganz, ganz lustig, war der Meinung, er sei so ins Schreiben vertieft gewesen, dass er nicht dazu gekommen sei, zu veröffentlichen. Also wir müssen ihn uns wirklich als, ja, so ein bisschen als Wahnsinnigen vorstellen, ja. Und erst nach seinem Tod, 1935, kamen tatsächlich seine Schriften zutage, und zwar stieß man nach seinem Tod in seiner Wohnung auf 2 Holzkisten. Und in diesen beiden Holzkisten befanden sich, halte ich fest, 27.543 Schriftstücke.
No.
Ein unglaublicher Fund. Er hat geschrieben auf überall, wo man schreiben konnte. Auf Zettel, auf Zeitungen, auf Zeitschriftenrückseiten. Er hat manche Sachen gesammelt, also auch sozusagen.
Gut, das Ja. Wirkt jetzt aber wirklich so ein bisschen neben der Spur.
Ja. Es muss schon, also es war mit Sicherheit eine Grenzbiografie. Er ist nie aus Lissabon herausgekommen, hat sich tatsächlich auch wirklich wenig bewegt aus seiner, du merkst es ja auch, aus seiner Biografie ist relativ wenig zu berichten. Mhm. Das Einzige, was man weiß, er hat geschrieben.
Toll.
Und eine der faszinierendsten Entdeckungen dabei ist, dass Pessoa zum Schreiben seiner Texte sogenannte Heteronyme verwandt hat. Und das sind im Gegensatz zu Pseudonymen, das kennen wir ja alle zum Beispiel, also ich denken wir an Tucholsky zum Beispiel.
Ja, Peter Panther
und so. Peter Panther und so, genau. Hat er nicht Pseudonyme verwendet, sondern er hat fiktive Autoren erfunden. Mit Biografien, mit unterschiedlichen Stilen, mit unterschiedlichen Themen, Motiven und völlig anderen philosophischen Grundlagen. 72 solcher Namen, zum Teil Pseudonym, aber zum Teil auch wirklich Heteronyme, also fiktive Autoren mit eigenen Existenzen, sind in dieser Krass. Kiste gewesen. Ja.
Ja.
Und immer wieder abwechselnd.
Klingt ein bisschen nach multiplem.
Ja, das klingt nicht nur ein bisschen, finde ich.
Und wer bin ich? Wie viele,
genau. Und abwechselnd 72. Schlüpfte Pessoa immer in diese Häute seiner Dichter, also immer in diese Figuren und hat aus ihrer Existenz, aus ihrem Blickwinkel heraus geschrieben. Und das hat ihm, das muss man sich auch mal vorstellen, natürlich eine unglaubliche Freiheit ermöglicht. Er musste sich nie festlegen. Er konnte sich ja zum Teil innerhalb dieser Figuren selber widersprechen, hat völlig andere Standpunkte einnehmen können und auch eine ganz andere Haltung in seinen Texten. Das ist schon sehr faszinierend, finde ich. Drei wichtige Heteronyme gibt es bei ihm. Das ist einmal Alberto Caeiro, Alvaro de Campos und Ricardo Reisch. Und sein wichtigstes Werk, das kennt wahrscheinlich fast jeder, das Buch der Unruhe, hat er unter anderem unter dem Namen Bernardo Suarez geschrieben. Und er hat einen Teil seiner Texte und Fragmente eben auch schon unter der Überschrift Buch der Unruhe gesammelt, aber eben nie veröffentlicht.
Das Buch der Unruhe, das klingt sehr, sehr, sehr thematisch, konzeptionell.
Ja, das ist
unglaublich unruhig und unglaublich. Ich meine, den als Nachbar, da weißt du ja auch nicht irgendwie.
Was da genau los ist, nein.
Oder?
Nein, das weißt du wahrscheinlich nicht. Aber das Buch der Unruhe, ich kann es wirklich nur jedem und jeder ans Herz legen, ist zum ersten Mal 1982 erst, weil es natürlich so unfassbar viele Fragmente und Textfragmente, 27.543 Papiere wollen auch erstmal gesichtet werden. Also 1982 ist es das erste Mal in Portugal erschienen, ein paar Jahre später auch in Deutschland. Und 2003 wurde es nochmal erweitert um Fragmente, die man dann noch gefunden hat und nochmal neu aufgelegt. Und man kann sagen, ich meine, du hast das selber gesagt, es ist was für ein Leben. Und das Buch der Unruhe spiegelt das wieder. Es ist ein obsessives Werk, kann man fast sagen. 500 Textfragmente. Nichts wird erzählt wirklich, keine Handlung, keine Biografie. Stattdessen Verdichtung von Gefühlen, Gedankensplitter, Reflexionen, Erörterungen über philosophische Themen. Und in einer Besprechung zu diesem Buch habe ich eine Beschreibung gefunden, die möchte ich dir gerne einmal vorlesen, weil ich glaube, das trifft es und mal schauen, wie du damit umgehst. Und zwar steht da, Pessoas Werk ist wie eine Bibel. Man kann es über Jahre hinweg mit sich herumtragen, jederzeit aufschlagen und immer wieder einen Abschnitt lesen und sich über die Merkwürdigkeiten dieses Lebens wundern. Also es ist wirklich, es ist auch große Prosa, man muss es einfach sagen. Pessoa war ein Könner, aber eben auch.
Und du spielst mich jetzt weird. An wegen Bibel.
Ja, natürlich. Oder? Ja, ich habe gerne mal schauen, wie du damit umgehst. Aber das ist auf jeden Fall, es ist auf alle Fälle wirklich ein Werk, das sich immer mal wieder zur Hand zu nehmen lohnt. Und seine Dichtung oder seine Haltung zur Dichtung, also zur Lyrik, stand eigentlich schon ganz früh fest. Und ich beschreibe sie hier mal, weil sie uns direkt in unser Gedicht führt, in das Gedicht führt, das ich heute mitgebracht habe. Und er sagt, also seine Idee, seine Haltung zur Dichtung ist, Dichtung ist nicht unbedingt Lüge, aber immer Fiktion von Gefühlen. Also nie Gefühl selbst, sondern immer nur die Idee, die Fiktion davon. Und er hat es einmal selber so formuliert. Ob wir fühlen, was wir ausdrücken, ist unwichtig. Es genügt, dass wir ein Gefühl so vorzugeben verstehen, als Autoren, als hätten wir es tatsächlich gefühlt. Seine Gedichte spiegeln nie die Wirklichkeit. Wichtig war für ihn die Fähigkeit des Dichters, mit seinen Texten Gefühle beim Leser zu erzeugen. Und auf die Spitze getrieben, muss man sagen, hat er das natürlich eigentlich mit seinen Heteronymen, mit seinen Dichterfiguren, mit seinen anderen Autoren, die er erschaffen hat, um wiederum unterschiedliche Gefühle in Texten zu erzeugen.
Spannend. Ich meine, leuchtet mir, Susanne, ich will jetzt gleich einsteigen ins Gedicht, aber von daher total ein, weil ich ja Gedichte nicht lese mit einem historischen Interesse, was hat denn der gute Mann nun gefühlt, sondern ich frage mich, bringt es in mir eine Seite zum Schwingen?
Genau.
Insofern ist das der Gradmesser und nicht die Frage, wie echt es jetzt gerade aus seiner Situation
spricht. Das ist richtig. Und trotzdem ist es natürlich in Pessoa, also man muss es sagen, wir befinden uns ja sozusagen Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts. Es ist trotzdem sozusagen ein ganz moderner Blick auf Dichtung. Ja, sozusagen.
Absolut. Ja. Weil du mich jetzt angesprochen hast, will ich schnell sagen, es gibt einen wunderbaren Gedanken zur Bibellektüre und der lässt sich vielleicht übertragen. Da sagt nämlich eine feministische Theologin, ich lese nicht die Bibel liest mich. Und ich glaube, das ist so eine Umkehrung, die hier passt, auch zu dem, was er sagt. Also es geht nicht darum, seinen Text zu lesen, um ihn zu verstehen, sondern ich lese seinen Text, weil er mir hilft, mich besser zu verstehen.
Ja, genau, etwas in mir hervorzurufen. Ja, so, und das im Hinterkopf.
Jetzt können alle Leute nicht mehr unzappelig rumsitzen, sondern die müssen jetzt alle mal hören, was los ist, sonst platzt das Internet. Los.
Und der Text geht so. Dies. Ich erdenk und lüge, heißt es, alles, was ich schreibe. Nein, was ich sagen will, ich leiste es mit der Fantasie allein. Herzblut mische ich nicht hinein. Was ich träume und verlasse, alles, was am End missglückt, ist wie eine Dachterrasse, die auf etwas anderes blickt, dieses andere entzückt. Deshalb schreibe ich von oben, wo das Nahe nicht verdrießt. Allen Wirrungen enthoben, ernst, wie man ein Spiel genießt. Fühlen? Fühle, wer mich liest. Fernando Pessoa.
Ja, wunderbar. Wunderbar. Und vor dem Hintergrund, was du über sein Leben und Werk erzählt hast, sozusagen wie der Schlussstein in so einem, in einem großen Bogen. Hat dich das auch verstört oder findest du es einfach nur wow?
Es hat mich überhaupt nicht verstört. Ich fand, ich finde diese Idee, ich nehme Abstand zu dem, was ich schreibe oder was ich mir anschaue als Sujet, und ich finde, er formuliert das gerade in der dritten Strophe, sind ja drei Strophen. Und in der dritten Strophe, finde ich, ist das sehr schön beschrieben. Natürlich ist die Dachterrasse schon ein Weg dahin. Deshalb schreibe ich von oben, wo das Nahe nicht verdrießt. Das ist für mich der Schlüssel und ich kann ihn da sehr gut verstehen. Also mir geht das manchmal ähnlich, dass ich wirklich regelmäßig mal einen Schritt zurücktrete und schaue, wie finde ich mich hier eigentlich und was passiert hier eigentlich gerade und mich selber sozusagen beobachte, ja, bei dem, was passiert. Und deswegen hat mich das nicht verstört, sondern ich habe sofort verstanden, was er meint.
Ich habe dich das gefragt nach der Irritation. Ja, mit gutem Grund, weil mich hat was irritiert.
Ja, das dachte ich mir, da draus damit.
Wenn ich dich schon frage, also Herzblut mische ich nicht hinein. Ich finde das, also ich verstehe diesen Schritt zurück, ich verstehe, ich muss Überblick gewinnen, aber Herzblut mische ich nicht hinein. Das geht schon sehr weit, ja, finde ich.
Das geht sehr
also,
weit.
Also sehr analytisch, sehr vom Objekt weg, also ganz anders als wie wir Texte aus dem 19. und 18. Jahrhundert hören, wo die Menschen so eintauchen in die Sprache und damit in ihr Herz und in ihre Seelenwelt. Und hier ist mit Herzblut irgendwie nichts zu haben.
Ja, und das macht er, das ist ja gleich ganz programmatisch. Also das ist ja ein ganz programmatisches Gedicht. Und er wird das natürlich auch sehr bewusst genauso formuliert haben. Ich will nicht baden in meinen Texten. Das ist eben das Gegenteil von Sturm und Drang. Ja, ich tauche nicht ein, ich sinke nicht hinein, ich mache mir das nicht zu eigen. Was ich sagen will, ich leiste es mit der Fantasie allein. Herzblut mische ich nicht hinein. Es ist Kopf, nicht Gefühl. Und das finde ich. Ich verstehe, was du meinst, dass es dich verstört, weil das so diese, weil wir dieses Gefühl haben, dass dass die Kunst ja sozusagen über einen kommt, ja, und so viel, dass man so involviert sein muss, auch oft als Künstler mit seinem Werk. Aber er macht das dann ganz bewusst nicht. Und das ich kann das nachvollziehen.
Mhm. Ja, also weil dieses Bild, das er, glaube ich, hat von Herzblut, eben auch ein irgendwie Distanzloses ist zu dem, was er macht. Ne? Also ein darin aufgehen, ein darin weggespült werden. Und als Dichter behält er den Überblick, allen Wirrungen enthoben.
Ja.
Ernst, wie man ein Spiel genießt. Also schaut drauf und macht sich seine Gedanken. Und ich komme ins Fühlen und nicht er. Ja, es ist faszinierend. Und ich glaube, es ist ein programmatischer Blick, nicht nur für Pessoa, sondern für all das, was wir erleben in der Beschäftigung mit Kunst, dass es uns sozusagen aus uns selbst wegführt, über uns hinaus führt und dann auf das Leben schauen lässt.
Ja. Also wenn wir es rezipieren sozusagen, natürlich, aber hier eben auch sozusagen in der Person desjenigen, der das Ganze erschafft. Und
ja,
das,
genau.
Das finde ich schon toll. Ja, du hast einen Bibelvers dazu gefunden. Das hat mich sehr neugierig gemacht, was du da wohl dazu stellst.
Ja, ich bin natürlich erstmal auf den Leim gegangen mit der Dachterrasse und habe dann an König David gedacht und an die schöne Bathseba, die er von seiner Dachterrasse auf deinem anderen Dach baden sieht und so weiter. Aber das ist nur eine schlüpfrige Assoziation, die das gar nicht trifft, worum es geht. Weil der verliert sich tatsächlich drin und geht ja auch sozusagen ethisch unter. Ich habe was anderes gefunden, Susanne, nämlich wieder ein Psalmwort. Und dieses Psalmwort aus Psalm 90, Vers 4 heißt, 1000 Tage sind vor dir, Gott, wie der Tag, der gestern vergangen ist und wie eine Nachtwache.
Ja.
Und also einmal um die Ecke gedacht, dann ist es in der religiösen Erfahrung, also oder in der Begegnung mit Gott spüre ich, dass meine Maßstäbe, dass meine sozusagen meine alltäglichen Karos vor Gott gar nicht wichtig sind. Das ist ein solcher Dimensionssprung, mit Gottes Augen die Welt zu sehen, dass Dachterrasse da noch ein bisschen knapp ist. Vor Gott sind 1000 Jahre wie ein Tag. Das ist sozusagen einmal ganz rausgehen mit dem Blick. Das versuchen, das ganz große Bild zu sehen, die ganz großen Wahrheiten, Worte und die ganz große Liebe, die dahinter steht. Und dann sortiere ich mein Leben wieder neu.
Sehr schön, sehr schön. Das passt sehr gut. Dann lese ich uns den Pessoa noch einmal. Dann bin ich ja sehr, sehr gespannt, was du dann dazu gestellt hast. Dies. Ich erdenk und lüge, heißt es, alles, was ich schreibe. Nein, was ich sagen will, ich leiste es mit der Fantasie allein. Herzblut misch ich nicht hinein. Was ich träume und verlasse, alles, was am End missglückt, ist wie eine Dachterrasse, die auf etwas anderes blickt, dieses andere entzückt. Deshalb schreibe ich von oben, wo das Nahe nicht verdrießt, allen Wirrungen enthoben, ernst, wie man ein Spiel genießt. Fühlen? Fühle, wer mich liest. Ja.
Ach, was für eine abgeklärte Unruhe.
Eine abgeklärte Unruhe, in der Tat.
Ganz schön. Dazu habe ich, Susanne, ein Gedicht gefunden von Clemens Brentano, den wir nicht nur kennen aus der Sachsenklinik, ne? Dr. Brentano und aller Deutscher. Schlecht. Sondern Clemens, musste hier mal sein. Clemens Brentano, ungefähr 100 Jahre vor Fernando Pessoa geschrieben. Und ich erzähle ja ein bisschen zu ihm, so wie du zu Pessoa erzählt hast. Aber ich habe jetzt eigentlich Lust, direkt im Anschluss einmal das Gedicht zu lesen und dann von dort aus ein bisschen was über ihn zu erzählen.
Ja, dann.
Gehst du da mal mit?
Aber natürlich. Mhm. Natürlich.
Was sollst du auch machen? Also, wenn der lahme Weber träumt, heißt es. Und das Traummotiv, ne? Also da sind wir doch hier gleich. Was ich träume und verlasse, alles, was am Ende missglückt, hatte Pessoa geschrieben. Wenn der lahme Weber träumt, erwebe. Träumt die kranke Lerche auch, sie schwebe. Träumt die stumme Nachtigall, sie singe, dass das Herz des Widerhalls zerspringe. Träumt das blinde Huhn, es zähl die Kerne. Und der Drei je zählte kaum die Sterne, träumt das starre Erz, gar linde Tau es, und das Eisenherz, ein Kind vertrau es, träumt die taube Nüchternheit, sie lausche wie der Traube Schüchternheit berausche. Kommt dann Wahrheit, mutternackt gelaufen, führt der hellen Töne Glanzgefunkel an der grellen Lichter Tanz durchs Dunkel, rennt den Traum sie schmerzlich übern Haufen. Horcht, die Fackel lacht, horch, Schmerzschalmeien, der erwachten Nacht ins Herzall schreien, weh, ohn Opfer gehen die süßen Wunder, gehen die armen Herzen einsam unter. Clemens Brentano.
Wow.
Ja, das ist schon auch tolle Sprache, oder? Ist das was?
Ja,
1838 geschrieben.
Ja.
Und ich glaube, wir können ganz gut aus diesem Gedicht heraus ein paar Ableitungen in sein Leben führen. 1778 ist er geboren, im heutigen Koblenz, Ehrenbreitstein, und 1842 gestorben im bayerischen Aschaffenburg, 63 Jahre alt geworden, und 4 Jahre vor seinem Tod schreibt er dieses Gedicht, wenn der lahme Weber träumt. Und da sind ja sozusagen lauter Defizite beschrieben, also lauter Mangelfiguren, der lahme Weber, die kranke Lerche, die stumme Nachtigall, das blinde Huhn, das starre Erz und so weiter. Und wer so versehrt ist, träumt sich in das heile Komplette hinein. Und aus diesem Defizit oder aus diesem Leiden wächst der große Traum. Das, finde ich, ist die Figur dieses Gedichts, das dann so wunderbar kippt, und dann sind wir nachher bei Pessoa. Was passiert, wenn die Wahrheit reinkommt? Von Brentanos Leben kann man sagen, ich habe die Formulierung bei dem großartigen Roger Willemsen gefunden, er ist ein Märtyrer des Mangels. Also Märtyrer des Mangels könnte heißen, seine Frau Sophie, die er sehr, sehr geliebt hat, stirbt bei der Geburt des dritten Kindes. Die ersten beiden Kinder sind da schon gestorben. Oh. Er bricht eine Kaufmannslehre ab. Er kommt aus einer Frankfurter Kaufmannsfamilie, gut ausgestattet mit einem soll Kaufmann werden, das geht nicht, studiert Bergwissenschaft, bricht ab Medizin, bricht ab, in Jena ist er da, da sind sie alle, also die Weimarer Klassik, Goethe, Wieland, Herder angetreten, die Frühromantiker, Schlegel, Fichte, alle da in Jena, das packt ihn, ne? Also da ist nichts mit Medizin, er wird fängt an zu schreiben, er geht nach Göttingen, Philosophiestudium, bricht ab. Das ist wie bei Pessoa, der hat ja auch sein Studium nicht ja. zum Ziel gebracht, sondern ist sozusagen in die Literatur gestürzt. Das ist bei Brentano eben auch sozusagen eine große Linie von Scheitern, die zweite Ehe zerbricht. Er hatte eine Laufbahn auf der Bühne, im Bühnenbau, das ging nicht. Er stirbt, da ist sein guter Ruf hin. Also er hat später einmal die Visionen einer stigmatisierten Nonne aufgeschrieben. In Dümen, also Anna Katharina Emmerich, stigmatisiert heißt in diesem Fall, also im katholischen Kontext, sie hat die Wundmale Jesu gehabt, an Händen und Füßen Wunden gehabt, wie Jesus, hat sich so sozusagen eins mit ihm gemacht, dass sie diese Stigmata entwickelt hat, schreibt ihre Vision auf, also ist sozusagen ganz nah dem Heiligen, wird aber später beschrieben als Satanist, als dämonische Figur, stirbt dann als hochtrauriger Mensch. Das ist sozusagen seine Lebensfigur, Märtyrer. Wenn der lahme ja. Weber träumt, Märtyrer, er webe die kranke Lerche. Genau, das ist seine Figur. Und in dieser Lebensart, die einen Schicksalsschlag nach dem anderen hinnimmt, schreibt er hier von der Kraft des ja. Traums und der Kraft der Vision. Es könnte so anders sein. Und das die überraschende Heilung ist eine so anziehende Attraktion. Also das finde ich schon stark. Das malt er aus in diesem Gedicht. Ja, sehr, sehr kunstvoll. Und dann bricht es etwas über der Mitte. Es hat 18 Verse. 10 Verse sozusagen meditiert er diese Figur. Es träumt die taube Nüchternheit, sie lausche, wie der Traube Schüchternheit berausche. Also die Meditation des Wandels ins Heile, die Aufhebung des eigenen Unvermögens. Und dann kömmt die Wahrheit mutternackt gelaufen, rennt den Traum schmerzlich über den Haufen. Ja. Tja, was sagst du denn dazu?
Das sind faszinierende Verse. Dieser Bruch ist, der hat mich natürlich sehr gepackt. Es ist natürlich so wunderbar für alle, die er da aufzählt, zu träumen. Die kranke Lerche träumt, sie schwebt. Die stumme Nachtigall träumt davon, dass sie singen kann. Und man ist ganz gefangen wirklich in diesem Bild, weil er so schön ausmalt und so viele Beispiele hat, die einem so nahe gehen. Und das Eisenherz, ein Kind Vertraues. Und dann bricht sozusagen die mutternackt gelaufene Wahrheit aus dem Unterholz. Mutternackt gelaufen ist ja auch quasi sozusagen frisch geboren, ja. Also gerade herausgekommen. Macht dem allem je ein Ende. Das ist schon kunstvoll und tut auch ein bisschen weh. Weh und ja. Opfer gehen die süßen Wunder, gehen die armen Herzen einsam unter. Das ist schon tief traurig, das der Schluss. Und man leidet so mit, weil man oben sozusagen so mitgegangen ist, diese ganzen Träume und auch so nachvollziehen konnte, dass sie geträumt wurden. Da ist man mittendrin. Also das ist, um es jetzt mal vielleicht mit Pessoa zu sagen, fühle, wer mich liest, hier fühle ich, ja, hier fühle ich am Ende weh, also hier fühle ich am Ende tatsächlich einen Schmerz.
So ist, ja, das geht mir auch so. Also ein ganz bitteres Erwachen, ja, aus dieser Traumfigur oder dieser Utopie des Heilens, kommt da der knallharte Morgen aus und vorbei. Und die Kraft der Fantasie, die Pessoa so beschrieben habe, ich leiste es mit der Fantasie allein. Und mit dieses sich dem Geschehen entziehen und von der Dachterrasse gucken und es deuten und beschreiben, das sozusagen zerplatzt hier unter dem Druck der Wahrheit.
Ja, genau. Das ist schon faszinierend, auch vor allen Dingen mit seiner Lebensgeschichte dann zusammen, ist das ein sehr, sehr faszinierender Text.
Ja, also mit einerseits mit dieser Fallhöhe in den Schmerz hinein, und trotzdem löst es sich ja nicht auf, dass diese Traumbilder Kraft haben. Sonst wäre sein Erwachen auch nicht so bitter.
Ja.
Weh, oh Opfer, ohn Opfer gehen die süßen Wunder, gehen die armen Herzen einsam unter. Und es bleibt aber das Wunderhafte in der Welt. Also auch indem es dort scheitert, bleibt es aber die Sehnsucht oder das, was mich innerlich nach vorne zieht. Auch wenn ich es an diesem Morgen nicht mehr schaffe, weil die Wahrheit, das Splitterfaser, mutternackt durch den Vorgarten läuft. Mutternackt ist schön, ja.
Mutternackt ist sehr beeindruckend, muss ich sagen. Ja, das, ja. Meine Herren, Heidenei, sag ich da mal. Ich habe ein Bibelwort dazu gestellt, und habe mich ein wenig auf diese Hoffnungslosigkeit bezogen. Und zwar habe ich es gefunden im Lukas-Evangelium 12, Vers 3. Und da heißt es, das, was ihr in der Finsternis sagt, das wird man im Licht hören. Und was ihr ins Ohr flüstert in den Kammern, das wird man auf den Dächern verkünden. Ich wollte diesen Traum, den diese Figuren träumen, nicht ganz einfach nur so zerplatzen lassen. Das, was man im Traum wünscht, das, was man in der Finsternis sagt, das wird irgendwo gehört. Das wird man im Licht hören. Ja, das ist so ein bisschen. Ich habe versucht, die Hoffnung trotz der einsamen armen Herzen, die einsam untergehen, doch noch ein wenig hochzuhalten.
Oh ja. Das ist schön und das ist wichtig und das ist seelenfuttergemäß. Und ich finde, das ist ein wunderbares Bibelwort dazu. Und es wird gestützt, also wenn ich hier mal aus der Reihe tanzend sagen darf, ich bin mir sicher, dass Brentano, der ja eine ganz fromme Seele war, auch ein Bibelwort vor Augen hatte, nämlich dieses Jesuswort: Blinde sehen, Lahme gehen, ja. Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf. Arm wird das Evangelium verkündet. Und das ist sozusagen, das sind die Kennzeichen dafür, dass sich die Geschichte abrundet.
Ja.
Und dass
was in der Finsternis gesagt wird, was in der tiefen Menschen, Verzweiflung ja. gesagt wird, dass man das im Licht hört, ja.
Toll. Danke dir dafür. Ja, ich lese jetzt nochmal Clemens Brentano, wenn der lahme Weber träumt. Wenn der lahme Weber träumt, erwebe. Träumt die kranke Lerche auch, sie schwebe. Träumt die stumme Nachtigall, sie singe, dass das Herz des Widerhalls zerspringe. Träumt das blinde Huhn, es zählt die Kerne. Und der Drei je zählte kaum die Sterne. Träumt das starre Erz, gar linde Tau es. Und das Eisenherz, ein Kind vertrau es. Träumt die taube Nüchternheit, sie lausche, wie der Traube Schüchternheit berausche. Kömmt dann Wahrheit, mutternackt gelaufen, führt der hellen Töne Glanzgefunkel und der grellen Lichter Tanz durchs Dunkel, rennt den Traum sie schmerzlich übern Haufen. Horch, die Fackel lacht, horch, Schmerzschalmeien der erwachten Nacht ins Herz all schreien. Weh, ohn Opfer gehen die süßen Wunder, gehen die armen Herzen einsam unter.
Puh, Wahnsinn.
Der traurige Clemens Brentano.
Ja, sehr traurig. Das war Seelenfutter. Zwei wunderbare Texte, Fernando Pessoa, Clemens Brentano. Vielen Dank dafür. Ich freue mich auf die 82. Folge. Und wer uns schreiben will, seelenfutter@kirche-husum.de. Dazu gibt es bestimmt einiges zu erzählen.
Ja, über Dachterrassenblick und mutternackte Wahrheit und was euch dazu noch in Sinn kommt. Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.